Johannes, Kapitel 20, ab Vers 19 bis Vers 25. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wie mir die Schuld nicht vergibt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwillingen genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seine Seite legen. Ja, soweit die Lesung.
So, wenn wir Glück haben, funktioniert das Mikro jetzt.
Ja.
Ja, tolle Geschichte. Ja, ich möchte erst noch einmal kurz mit... Ui, ist das laut. Ich möchte erst noch einmal kurz mit euch beten zusammen. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, Herr, und dass wir ganz, ganz fest davon ausgehen, dass du hier bist, Herr, und dass du ja unseren Lobpreis gehört hast, dass du ihn wohlfällig angenommen hast, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du ja unsere Ohren und unsere Herzen öffnen willst, Herr, und danke dafür, dass du mir die Vollmacht geben willst, das zu sprechen in deinem Namen, was du vorbereitet hast, Herr. Ich danke dir für deinen Segen. Amen. So, haben wir eben zwar gerade einen Text gehört, der eigentlich noch zu Ostern gehört, aber nun ist Ostern ja wieder vorbei. Und auch wenn das Fest in diesem Jahr ziemlich spät war, so finde ich, ging das Jahr doch eigentlich wirklich rasend schnell vorbei. Eben war doch noch Weihnachten. Tja, Ostern und Weihnachten, die beiden wichtigsten Feste für uns Christen, oder? Klar, wir haben auch noch Himmelfahrt und wir haben auch noch Pfingsten. Aber wenn man so rumspricht oder und rumfragt und fragt, was sind denn die wichtigen christlichen oder kirchlichen Feste, dann wird eigentlich grundsätzlich gesagt Weihnachten und Ostern. Wahrscheinlich, weil es Weihnachten Geschenke gibt und Ostern gibt es ja heutzutage auch immer mehr Geschenke. Und natürlich ist arbeitsfrei und auch schulfrei. Ich habe mal wieder eine dumme Frage. Fällt es euch eigentlich leicht oder leichter an Weihnachten zu glauben oder fällt es euch leichter an Ostern zu glauben? Fällt es dir leichter zu glauben, dass Maria als Jungfrau schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat oder dass Jesus tot war, ich meine so richtig tot und wieder auferstanden ist, lebendig geworden ist, nicht nur so im Geist, sondern richtig als Person, samt Körper lebendig geworden ist? Hast du da Zweifel oder ist das für dich ganz klar, dass das so gewesen ist und nicht anders? Ich finde, das ist eine spannende Frage, ziemlich herausfordernd. Aber wir sind ja jetzt schon eine Woche weiter als Ostern. Vor 2 Wochen, also eine Woche vor Ostern, da hat Ulrich hier an dieser Stelle über den Palmsonntag gesprochen. Dass Jesus auf dem Eselsfohlen nach Jerusalem reingeritten ist und die Leute haben Palmwedel auf die Straße gelegt und haben ihn gefeiert und Hosianna gerufen. Die Predigt vom letzten Sonntag, vom Ostersonntag, die habe ich leider nicht gehört, war nicht mit im Netz drin. Aber ich denke, es ging um Ostern, also um die Auferstehung von Jesus und somit um seinen Sieg von, ich sag mal, Tod über Tod und Teufel. Ostern ist ja der höchste Feiertag für uns Christen, also der wichtigste Tag. Und der Beginn der Freudenzeit, Weißer Sonntag, haben wir eben gehört. Mit dem Aufgang der Sonne am dritten Tag nach der Kreuzigung beginnt die Morgenröte. Bis heute ein Zeichen für einen Neuanfang, für was richtig Gutes Neues. Woher das Wort Ostern eigentlich kommt, das ist umstritten. Vielleicht, weil die Sonne im Osten ausgeht. Vielleicht aber auch nicht. Viele andere Länder haben andere Namen. Zum Beispiel in Schweden heißt Ostern Påsk. Und das erinnert eigentlich mehr so ein bisschen an das Pessachfest, an das Passafest aus dem Hebräischen. Aber ich komme vom Thema ab. Wir sind ja nun eine Woche nach Ostern und ich darf predigen und dumm fragen. Zum Beispiel, ob es dir leichter fällt, an die Auferstehung von Jesus zu glauben oder nicht. Wenn wir den Bericht in der Bibel lesen, dann liest sich das schon interessant. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Details. Zum Beispiel, dass Petrus und Johannes, nachdem sie von Maria Magdalena gesagt bekommen haben, dass der dicke Stein vom Grab weggerollt worden ist, dass sie dann losgelaufen sind zum Grab. Und Johannes ist als Erster angekommen. Der ist aber nicht reingegangen. Reingegangen ist dann erst hinterher Petrus. Johannes hat einfach nur reingeschaut. Und als Petrus reingegangen ist, da wird berichtet, dass er die Leinentücher, mit denen der Leichnam eingewickelt war, dass die am Boden lagen, bis auf eins. Das Leinentuch, mit dem Jesus Kopf eingerollt war oder eingepackt war, das lag ordentlich zusammengefaltet an der Seite. Das lesen wir alles in der Bibel. Jesus war wohl ziemlich ordentlich. Und ab dem Moment, als Johannes das gesehen hat, da hat er tatsächlich geglaubt, Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden und er hat vor allen Dingen verstanden, was die Schrift über die Auferstehung sagt. Und dann erfahren wir noch so nebenbei, dass Jesus als Erstem einer Frau erschienen ist. Ob das eine Bedeutung hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Erste, den Jesus sich gezeigt hat, war Maria aus Magdala. Die hat erst nicht gesehen, dass das Jesus ist. Die hat wohl gedacht, das ist irgendjemand anders. Aber dann hat sie Jesus an der Stimme erkannt. Und dann ist sie losgelaufen zu den anderen Jüngern und hat denen davon erzählt. Das war den Jungs aber wohl ziemlich unheimlich. Die haben sich dann abends wieder getroffen und möglicherweise in demselben Raum oder in demselben Saal, in dem vorher auch das letzte Abendmahl gefeiert worden ist und die Fußwaschung war und diese ganze Geschichte. Auf jeden Fall haben die sich da wieder getroffen und sie haben die Türen abgeschlossen. Die hatten nämlich Schiss. Die hatten Schiss, dass sie vielleicht verhaftet werden und wussten ja auch nicht genau, was man dann mit ihnen gemacht hätte. Worüber sie dann gesprochen haben, darüber berichtet Johannes nicht. Dass Jesus, ich sag mal für die Jünger, angeblich lebt, das hatten sie ja alle schon gehört. Aber plötzlich stand er mitten im Raum, trotz verschlossener Türen. Und er zeigte den Jungs seine kaputten Hände und sein Loch an der Seite von der Lanze. Friede sei mit euch, wir haben es ja eben in der Lesung gehört. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt hatten die Jungs es selber mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört. Der Herr Jesus lebt. Einer der Jünger, der war nicht dabei. Nein, ich meine nicht Judas, der Jesus verraten hat, sondern Thomas ist nicht zur Versammlung gekommen. Warum auch immer. Vielleicht war er zu müde von der Woche, vielleicht war es ihm zu anstrengend, vielleicht war er auch bei vielen anderen Versammlungen vorher. Oder er hatte einfach keinen Bock auf das ganze fromme Gequatsche der anderen. Kann man doch verstehen, oder? Wir gehen ja auch nicht immer zu den Versammlungen. Ach nee, heute sagt man ja Gottesdienst dazu. Kennen wir doch bestimmt alle, oder? Gründe, nicht zum Gottesdienst zu gehen, die gibt's eigentlich immer. Aber zurück zu Thomas. Was hat er denn versäumt an diesem Tag? Die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das hatte Jesus schon vorher seinen Jüngern gesagt. Damit hat Thomas nicht gerechnet. Was lernen wir daraus? Was nehme ich mit aus diesem ersten Teil vom Text? Versäume nicht die Versammlung oder den Gottesdienst. Sei am besten immer persönlich anwesend. Livestream ist auch nicht so gut. Selber herkommen. Du kannst was verpassen, tatsächlich. Vielleicht deinen ganz persönlichen Moment, wo dir Jesus begegnet. Und ich bin mir ganz sicher, bin sehr überzeugt davon, dass so eine Begegnung gebraucht wird, damit unser Glauben fest wird und damit wir richtig viel vertrauen können auf Jesus. Und zweitens, für Jesus gibt es keine verschlossenen Türen. Auch nicht die Tür deines Herzens ist für Jesus verschlossen oder vielleicht verschüttet. Vielleicht von Enttäuschung, vielleicht sogar von Enttäuschung von dir selbst oder von anderen. Ja, vielleicht sogar von anderen Christen magst du enttäuscht sein. Oder vielleicht bist du ärgerlich oder du bist auch wütend. Vielleicht bist du auch bockig, weil es ungerecht zugeht in der Welt. Nichts von Frieden zu sehen ist. Nichts von Liebe für den Nächsten und schon gar nicht Liebe für dich. Aber Jesus kann dir trotzdem oder gerade deswegen begegnen und plötzlich vor dir stehen. Das ist übrigens die Bedeutung von Ostern. Ja, stimmt ja, wir sind ja schon eine Woche weiter. Und wir gehen auch wieder zurück zu Thomas, der heute unter den Christen häufig der ungläubige Thomas genannt wird. Im Englischen Doubting Thomas. Der hat die Versammlung an Ostern geschwänzt. Der Beiname ungläubiger Thomas oder englisch zweifelnder Thomas ist übrigens überhaupt nicht biblisch. In den biblischen Schriften ist da nirgendwo was zu finden. Vielleicht hat das mal irgendeiner als Überschrift für irgendein Kapitel genommen oder sowas. Aber sonst gibt es nicht. Aber sonst findet sich ein anderer Zusatz. Und die Bibel hat nämlich als Namenszusatz für Thomas der Zwilling. Von wem Thomas der Zwilling ist oder wer Thomas Zwillingsbruder oder seine Schwester ist, davon erfahren wir aus der Bibel nichts. Da steht nirgendwo was. Aber sonst gibt es so einige Hinweise auf Thomas, auf seinen Charakter zum Beispiel. Er ist wohl eher so pragmatisch eingestellt. Namentlich wird erwähnt, als Jesus zu Lazarus will, nach Bethanien, wie er da hingehen will, da sagen die Jünger ja zu ihm, geh da nicht hin, du wirst da gesteinigt, das ist gefährlich für dich. Aber Thomas sagt dann, lasst uns mitgehen und mit Jesus zusammen sterben. Auf jeden Fall hat Thomas wohl eine starke Bindung zu Jesus und ist treu entschlossen, seinem Herrn zu folgen. Vielleicht ist das auch ein bisschen was von verzweifelter Hoffnung mit dabei. Nun, auf jeden Fall bei der Begegnung mit Jesus ist Thomas nicht dabei gewesen. Wissen wir schon. Aber die anderen erzählen ihm bei nächster Gelegenheit davon. Vielleicht hat Thomas nach der Versammlung mit Petrus gesprochen. Na, Petrus, habe ich heute irgendwas verpasst beim Gebetstreffen? Und Petrus antwortet, Mensch, Thomas, du hast hier echt einen total blöden Tag ausgesucht, um heute das Treffen zu schwänzen. Stell dir vor, Jesus ist gekommen. Und Thomas, ja, netter Versuch von dir. Klar, ich weiß schon, so im Heiligen Geist, der war wieder spürbar und ist wieder da gewesen, oder? Und Petrus, nein, Thomas, so war das wirklich nicht. Jesus war richtig da, der stand plötzlich mitten im Raum, obwohl die Türen abgeschlossen waren. Er hat uns seine Wunden an den Händen gezeigt und an der Seite. Ich habe ihn auch an seiner Stimme erkannt, wie er zu uns gesprochen hat. Und selbst wenn ich mich bei der Stimme geirrt hätte, so habe ich doch die Wunden gesehen. Er hat uns gesegnet und uns neu ausgeschickt. Und Thomas, ey, Alter, das glaube ich erst, wenn ich mal das mit eigenen Augen gesehen habe und wenn ich auch noch meine Finger in seine kaputten Hände gelegt habe und das Loch auf seiner Seite angefasst habe. So, nun ist Ostern auch wirklich zu Ende. Auch in der Bibel sind wir im Jetzt angekommen. Es ist nämlich 8 Tage später, so lesen wir. Und da treffen sich die Jünger wieder. Und Thomas ist auch dabei. Der will nicht nochmal was verpassen. Ich lese uns mal nochmal aus Johannes 20 ab Vers 26. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal mitten in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Und zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Da sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die einschätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich möchte nochmal auf den ungläubigen Thomas eingehen. Wer hat ihm diesen Namen eigentlich gegeben? Auf jeden Fall nicht Jesus. Der sagt zu Thomas, zweifle nicht länger. Aber zweifeln bedeutet nicht ungläubig zu sein, also nicht zu glauben. O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Kommt euch das bekannt vor? Petrus hat Jesus an der Stimme erkannt. Und das war die Stimme, die zu ihm gesprochen hat, als er aus dem Boot gestiegen ist, um Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Davon lesen wir im Matthäus-Evangelium im Kapitel 14. Sprechen wir deshalb vom ungläubigen Petrus? Nein, Petrus ist der Fels, auf dem seine Kirche gebaut wurde. Als ich übrigens 1992 das erste Mal hier in die Missionsgemeinde, in den Gottesdienst gegangen bin, da gab es übrigens schon dieselben Stühle, bin ich mir ziemlich sicher, und da lag auf meinem Platz eine kleine Karte mit einem Bibelvers. Und auf der Karte stand, O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Damals habe ich gedacht, das muss wohl ein Fehler sein. Vielleicht ist die Karte vertauscht worden oder die war bestimmt für meinen Nachbarn bestimmt. Mit der Zeit habe ich es aber verstanden. Das ist meine Karte. Bis heute ist das so. Und bei vielen Dingen, bei vielen Begebenheiten, die ich in der Bibel lese, kommen mir die Gedanken, ob es nicht vielleicht auch anders gewesen sein könnte. Und sich vielleicht die Geschichten oder die Begebenheiten, von denen die Bibel berichtet, ursprünglich ganz anders zugetragen haben. Vieles wurde ja mündlich überliefert und erst viel, viel später aufgeschrieben. Und Menschen sind Menschen. Für uns ist Wahrheit wichtig, wobei wir immer selber entscheiden, was wir für wahr halten und was nicht. Also was wir glauben und an was wir nicht glauben. In anderen Kulturen ist die Wahrheit beim Erzählen von Geschichten nicht so unbedingt an der vordersten Stelle zu finden. In der Mongolei, wisst ihr so ungefähr, das ist so ein Riesenstaat, der liegt zwischen Russland und China, ist das der größte Teil des Landes mit so Grassteppen bewachsen. Und da ziehen die Nomaden mit ihren Tierherden durch die Gegend und ab und zu treffen die sich mal, Familien oder andere Stämme. Und dann gibt es ein richtig dickes Fest, dann wird gefeiert. Dann wird gegessen, getrunken und es wird erzählt. Und es gibt ein mongolisches Sprichwort, das in etwa bedeutet, dass eine Geschichte immer besser wird, je öfter man sie erzählt. Die meint, dass der Erzähler die Geschichte immer weiter ausschmückt und vielleicht auch ein bisschen verändert, damit der Unterhaltungswert für die Zuschauer gesteigert wird, die Sache immer interessanter wird. Da steht die Wahrheit nicht immer unbedingt an erster Stelle. Und so kommen mir dann manchmal Zweifel an biblischen Inhalten. Und es geht mir wie Thomas, dem Zwilling. Dann könnte ich mich auch Martin, der Zwilling, nennen. Denn mein Zwillingsbruder, das bin ich selbst. Der eine Martin, fest entschlossen, alles zu glauben, mit starkem Vertrauen. Und der Zwillingsbruder, der andere Martin, mit Zweifeln, ob sich alles so zugetragen hat und manchmal sogar, ob ich es wert bin und es verdient habe, mich Jünger von Jesus zu nennen. Aber beide, ich und mein Zwillingsbruder, haben Vertrauen in die Gnade und Liebe unseres Herrn. Und Jesus nennt mich ja auch nicht der ungläubige Martin, sondern er ermutigt mich, fest zu glauben und zu vertrauen auf seine Zusagen. Und es gibt auch immer wieder diese Momente, wo ich tatsächlich spüre, dass Jesus da ist. Er mir begegnet. Der ungläubige Thomas. Thomas mit den Zweifeln, der Beweise haben wollte. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Thomas aber auf der anderen Seite auch ein Vorbild ist für uns? Für alle, die wir auch selber vielleicht Zweifel haben, manchmal Zweifel haben. Warum? Dieser Thomas ist trotz seiner Zweifel und vielleicht sogar wegen seiner Zweifel eine Woche später bei dem Treffen der Jünger mit dabei. Der sagt sich, das lasse ich mir nicht nochmal entgehen. Er ist ein Vorbild, denn er kommt wieder, obwohl er unsicher ist. Und das gilt auch für mich und auch für dich. kommen gerade dann zu den Treffen, egal ob Gottesdienst, ob Gebetstreffen, Bibelstunde und von mir aus auch Frühstückstreffen und was wir vorhin alles gehört haben, wenn du Zweifel hast und wenn du nicht oder nicht alles glauben kannst. Und ich sage das auch gerade jetzt zu denen, die vielleicht meine Frage vom Anfang noch so ein bisschen im Ohr haben, ob sie das alles glauben können von der Auferstehung, von der jungfräulichen Geburt und so. Es ist ja nun einmal eine Tatsache, dass du da bist, sonst hättest du es ja nicht gehört, was ich gesagt habe. Du bist gekommen und du hast deine Fragen oder Zweifel mitgebracht. Und ich sage euch noch was. Die Tatsache, dass ihr gekommen seid, dass du heute hier bist, dass du dich zeigst, ist Grund genug für Gott zu kommen und dir zu zeigen, wer er ist, auch wenn du unsicher bist und Zweifel hast. Manchmal muss man eben einfach irgendwo auftauchen, irgendwo hingehen, gerade dann, wenn man unsicher ist und Zweifel hat. Manchmal musst du ja auch zur Arbeit gehen und bist dir unsicher, ob das das Richtige ist für dich. Oder du musst zum Arzt gehen, ohne zu wissen, welche Krankheit du hast oder wie die Diagnose sein wird. Und manchmal, bei mir sogar öfters als manchmal, beginne ich zu beten für irgendetwas, ohne zu sicher zu sein, was daraus werden wird. Manchmal bin ich mir noch nicht mal sicher, ob Gott mir zuhört. Und ich bete, Gott, hörst du mich eigentlich? Und ich glaube, das geht nicht mir alleine nur so. Aber was haben wir eben gelesen? Thomas sagt, nachdem er die Begegnung mit Jesus verpasst hat, er würde erst glauben, wenn er die Finger in seine Wunden legen könnte. Das war ja noch nicht mal ein Gebet. Das hat er nur in einem Gespräch mit einem anderen Jünger gesagt. Und eine Woche später, also eine Woche nach Ostern, so wie wir heute jetzt, sieht Thomas Jesus mit eigenen Augen. Jesus, der wieder durch die geschlossene Tür gekommen ist. Naja, aber was sind geschlossene Türen für jemanden, der aus dem Grab raus ist? Das ist ja nun nichts. Ne? Und er begrüßt die Jünger wieder mit Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich sofort an Thomas, könnt ihr nachdenken. Er hat nicht irgendwie lange irgendwas anderes gemacht, er dreht sich gleich um zu Thomas und sagt, lege deine Finger auf meine durchbohrten Hände und guck sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie auf die Wunde an meiner Seite. Genau das, was Thomas wollte, als Bestätigung, um zu glauben. Aber Leute, ist euch eigentlich eins klar? Als Thomas das gesagt hat, war Jesus doch überhaupt nicht dabei. Und Thomas war voller Zweifel. Und trotzdem hat er, Jesus, ihn gehört. Er hört dich, auch wenn du voller Zweifel bist. Er hört dich, wenn du ihn vielleicht gar nicht spürst. Und er hört dich, auch wenn du ihm gar nicht im Blick hast. Er hört dich selbst dann, wenn du nicht den Mut hast, um das zu beten, nicht den Mut hast, das auszusprechen, was dir auf der Seele liegt. Unser Gott ist ein sehr guter Zuhörer. Unser Gott hört zu. Unser Gott hat eben auch gehört, wie wir zusammen und jeder Einzelne ihm im Lobpreis Lieder gesungen haben. Und er liebt es, wenn er deine Stimme hört. Wenn du für ihn singst, wenn du ihn anbetest, wenn du zu ihm betest. Er kennt deine Stimme und er kennt auch dich. Auch dann, wenn du nur noch stammeln kannst und keine Worte findest für das, was dich bewegt, was dir auf der Seele liegt. Wenn Angst oder Schmerzen dich runterdrücken oder die Schuld dich davon abhält, ihn anzurufen. Dann tritt sein Geist für dich ein und fasst in Worte, was du selbst nicht sagen kannst. Unser Gott ist ein Gott, der uns hört, der Blickkontakt mit dir hält. Ein Gott, der dich sieht, selbst wenn du ihn nicht siehst und nicht hörst und nicht spürst. Du kannst ihm vertrauen, immer. Wir können auf ihn vertrauen. Ich kann auf ihn vertrauen. Er hört mein Gebet. Und Gott vertraut auch auf dich. Auch wenn du zweifelst, manchmal zweifelst, oder vielleicht sogar verzweifelst. Er hat dich immer noch auf dem Schirm. Und er hat dich wegen deiner Zweifel garantiert nicht abgeschrieben. Er sieht uns nämlich mit komplett anderen Augen. Er sieht uns nämlich so, wie wir mal werden, wenn Jesus mit uns fertig ist. Wenn er sein gutes Werk in uns vollendet hat. Thomas, der Zwilling, hatte, oder soll ich sagen, so wie wir, Momente des Zweifelns. Aber nicht nach diesen Momenten werden wir benannt. Nicht diese Momente bestimmen, wer wir sind für unseren Herrn und Vater. Nicht die schwachen, nicht die schlechten und unangenehmen Momente und Situationen bestimmen, wie uns unser Vater sieht. Auch nicht die Tiefpunkte in unserem Glaubensleben. Nicht der Zweifel haben die Macht, den Plan, den Gott für uns hat, zu durchkreuzen. Nicht solche Sachen können den Plan Gottes für dich aufhalten. Auch nicht Fehler und Sünden. In Thomas haben wir jemanden erlebt, der Zweifel hatte. Auch nachdem er Jesus 3 Jahre lang gefolgt war und vieles mit ihm erlebt hat. Erst nach 3 Jahren hat Thomas erkannt, dass Jesus, dem er ja nun schon 3 Jahre folgte, nicht sein Führer ist, sondern sein Gott. Mein Herr und mein Gott, das sind Thomas' Worte. Thomas wollte Beweise, brauchte Facts, um seinen Glauben zu festigen, um Zweifel auszuräumen. Wir lesen übrigens nicht in der Bibel, dass Thomas die Wunden tatsächlich angefasst hat. Es reichte letztendlich wohl, dass er Jesus gesehen hat und als seinen Gott erkannt hat. Könnt ihr noch oder soll ich aufhören? Ich wechsle nämlich jetzt ein bisschen das Thema, deswegen wäre das jetzt ein Moment, wo ich sagen könnte, wenn es euch bis hier steht, kann ich jetzt schon mal eine Pause machen oder aufhören. Weil jetzt geht es nämlich vom Zweifel zum Glauben. Wenn wir Thomas mit Zweifel in Verbindung bringen, dann gibt es noch jemanden anderen, der für seinen unerschütterlichen Glauben steht, für sein unerschütterliches Vertrauen. Wisst ihr, von wem ich spreche? Abraham, der vorher mal Abraham heißt. Abraham bedeutet Vater der vielen. Mit knapp 100 Jahren erhält Abraham von Gott einen neuen Namen und aus Abraham wird Abraham, was so viel bedeutet wie Vater der vielen Völker. Auf Abraham gehen über seinen Sohn Isaak und Jakob die 12 Stämme Israels zurück. Und übrigens hat auch der Islam in Abrahams Sohn Ismael seinen Ursprung. Abraham hat großen Glauben, tiefes Vertrauen in Gott. Das, was Thomas erlebt hat, das war eine Antwort auf seine Zweifel. Aber Abraham wurde von Gott geprüft. Im Hebräerbrief Kapitel 11 können wir zunächst etwas über den Glauben der Vorfahren lesen. Im Vers 1 lesen wir: Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ab Vers 8 geht es dann konkret um Abraham. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wo er hinkommen würde. Er vertraute auf Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in einem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten stehen und deren Ergründer und Erbauer Gott selbst ist. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl Gott ihm ein Versprechen gegeben hatte und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott das ja auch tatsächlich getan, indem er Isaak nochmal ein neues Leben geschenkt hat. Dass Gott Abraham aufgefordert hat, seinen Sohn Isaak, den er ja wirklich liebte, für Gott zu opfern, das ist eine sehr verstörende Geschichte. Selbst unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass zu der Zeit, in der Zeit damals es nicht unbedingt in den Kulturen unüblich war, Menschen zu opfern und sogar seine eigenen Kindern, finde ich, ist es sehr schwer, das zu lesen, und es ist noch schwerer oder unmöglich, dafür irgendeine Art von Verständnis zu finden. Wir wissen heute natürlich und verstehen, dass das alles eine gewisse Vorgeschichte ist auf das, was dann ein paar tausend Jahre später tatsächlich passiert ist, als Gott seinen Sohn Jesus für uns geopfert hat. Aber davon wusste Abraham zu dem Zeitpunkt nichts. Nun aber wieder zurück zum Test, mit dem Gott Abraham geprüft hat. Grundsätzlich wissen wir, dass ein Test das vorhandene Wissen überprüft, oder? Das setzt also voraus, dass es vorher irgendwas zu lernen gegeben hat. Der Prüfling hat also eine Lektion absolviert. Ohne Lektion kein Test. Das kennen wir doch, oder? Gott wird also auch unser Vertrauen nicht testen, die Christen würden sagen, uns in Versuchung führen, wenn wir nicht vorher irgendetwas von Gott beigebracht bekommen haben. Und ich kann euch eins sagen, Gott ist ein guter Lehrer. Bei ihm wird man jeden Test irgendwann bestehen. Auch wenn man die Lektion vielleicht zigmal neu lernen muss und immer wieder wiederholen muss. Wenn wir nun geprüft werden, unser Glaube, unser Vertrauen getestet wird, wenn der zweifelnde Zwilling von uns dran ist, dann müssen wir daran denken, dass wir zurückschauen müssen auf das, was wir schon gelernt haben. Und die Erfahrung sagt, dass wir alle geprüft werden. Es ist nicht die Frage, ob wir geprüft werden, sondern wann. Wenn der Glaube dann auf die Probe gestellt wird, gibt es etwas, das Gott uns bereits beigebracht hat und auf das wir vertrauen sollen. Gott wird uns nicht auf die Probe stellen, wenn er uns vorher nicht schon was beigebracht hat, wenn wir die Lektion noch nicht gehabt haben. Wenn der Glaube zum Beispiel durch eine medizinische Diagnose auf die Probe gestellt wird, wenn der Glaube durch eine lange Durststrecke der Seele auf die Probe gestellt wird, wenn der Glaube durch das Verhalten einer anderen Person aus unserem Umfeld, vielleicht sogar aus dem Gemeindeumfeld, auf die Probe gestellt wird, dann ist das alles wirklich unfair, aber wir können das nicht verhindern. Wenn der Glaube immer wieder durch Zweifel und immer wieder durch dieselben unnötigen Gedankenkarussells, die immer wieder kommen und sich immer weiter drehen und zu keinem Ende kommen, auf die Probe gestellt wird, wenn, nicht falls, sondern wenn das passiert, dann bist du in guter Gesellschaft. Das große Glaubensvorbild der Bibel, Vater Abraham, wurde auf die Probe gestellt. Nicht nur einmal, lest das mal durch, sondern viele Male gab es etwas, wo Gott ihn geprüft hat. Aber es gab auch immer etwas, das Gott ihm schon vorher beigebracht hatte und auf das er vertrauen konnte. Also wenn wir geprüft werden, und das wird passieren, und zwar nicht wie ein angekündigter Test in der Schule, vierte Stunde Mathe-Test schreiben, dann gibt es auch irgendetwas, was Gott uns schon vorher beigebracht hat und auf das wir vertrauen wollen. Als Gott seinen Weg mit Abraham begann, war dieser bereits 75 Jahre alt. 75 Jahre war er alt. Aber die Leute wurden damals auch ein bisschen älter als heute, denn Abraham ist erst mit 175 Jahren gestorben. Auf eine Zusage Gottes hin, ein Gott, von dem Abraham eigentlich bis dahin so gut wie noch nichts gehört hatte, ist Abraham dann losgezogen zu einem Ort, den er nicht kannte und von dem er nichts wusste. Man müsste eigentlich sagen, er ist losgezogen, obwohl er nichts wusste. Losgezogen im Glauben, im Vertrauen auf Gott, mit kaum Informationen. Ohne Navi, ohne Landkarte, ohne irgendwas. Und das scheint mir eines der echten Zeichen von Vertrauen zu sein. Man braucht wenig Informationen. Je mehr Vertrauen ich habe, umso weniger Einzelheiten brauche ich. Kleines Beispiel. Ingmarie muss herhalten. Ingmarie sagt, ich gehe zum Friseur. Mehr muss ich nicht wissen. Ich muss nicht wissen, ob sie sich die Haare färben lassen will oder nicht. Oder welche Farbe es vielleicht werden soll. Ob vorher gewaschen werden soll oder geföhnt werden soll. Und was der ganze Spaß kostet. Ich vertraue ihr. Keine Information nötig. Anderes Beispiel. Wenn Kinder sich zu Jugendlichen entwickeln, das haben ja viele von uns schon hinter sich, dann wollen die auch mehr Freiheiten haben. Wollen abends zum Beispiel mal weggehen. Sagen wir zu einer Party. Wenn wir unseren Teenagern vertrauen, dann haben wir selber Schuld. Nein, Quatsch. Wenn wir unseren Teenagern vertrauen, dann reicht es, dass die Kids sagen, Papa, ich möchte heute Abend zu einer Party gehen. Dann sagst du, okay, um 11 Uhr bist du wieder da, okay? Alles klar, mehr musst du nicht wissen. Wenn du kein Vertrauen hast, dann willst du wissen, wer alles zu der Party kommt. Was soll da gemacht werden? Was wird da getrunken? Was wird gegessen? Was willst du anziehen? Wer bezahlt das? Und so weiter. Wie kommst du wieder nach Hause? Ob wir uns dann hinterher sicherer fühlen, wenn wir alle diese Infos haben, das bleibt abzuwarten. Übertrage ich das Beispiel jetzt auf das Vertrauen, den Glauben an Gott, dann kann es sein, dass ich nach Bestätigung suche, vielleicht Beweise, vielleicht in der Wissenschaft oder in der Archäologie oder sonst wo. Aber seid mal ehrlich, räumt das irgendeinen Zweifel aus? Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was mir eigentlich wichtig war, was ich sagen wollte. Hätte ich auch in 3 Minuten können. Zweifel ist immer die andere Seite vom Glauben. Auf der anderen Seite vom Zweifel ist immer Glauben. Lass dich nicht von deinem Zweifel in die Verzweiflung treiben. Jesus kennt dich und ruft dich bei deinem Namen. Und dieser Name, der wird dir nicht in deinen schwachen Momenten gegeben. In dem Moment, in dem du vielleicht mal auf die Nase gefallen hast und nicht so besonders gut ausgesehen hast. Jesus kennt diese Momente, na klar, aber sie bestimmen nicht, wer du bist und auch nicht, wer du für ihn bist. Versäume nicht die Versammlung, schwänze nicht. Du kannst die Begegnung mit dem Auferstandenen verpassen. Die Begegnung, die du brauchst, die dir Kraft und Zuversicht gibt. Lass dich überraschen. Ja, rechne immer damit, dass Jesus auch durch verschlossene Türen und durch verschlossene Herzen kommt. Vertraue darauf, dass es Gott gut mit dir meint, dass er dich kennt und dich liebt. Such nicht nach menschlichen Beweisen. Kommt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Amen. Herr Ulrich. Ach nee, nicht Ulrich. Oh.
Ich bete dich an, wunderbarer Jesus. Bitte dich an, wunderbarer Jesus. Ich bitte dich an, wunderbarer Jesus. Du bist mein Retter, du bist mein Leben will ich dir geben.